Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist auch wieder schön, hier zu sein. Wir haben ja alle mitbekommen, was zurzeit in der Ukraine los ist. Und jeder von uns macht sich seine eigenen Gedanken darüber, schätzt die Lage unterschiedlich ein. Und jeder von uns geht auch unterschiedlich mit den verbundenen Ängsten und Unsicherheiten auch um. Und ich bin kein großer Freund von politischen Predigten und auch kein Osteuropa-Experte. Von daher will ich jetzt hier keine Predigt halten, die den Krieg oder sonst was erklären will. Aber ich kann mit euch teilen, was mir persönlich Mut gemacht hat. Da musste ich an die Verse aus Markus 13 denken, wo es heißt, wo Jesus sagt: Und wenn ihr von Kriegen hört und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird bald in einer Gegend Erdbeben geben und bald in jener. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Das ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Ja, mir hat das irgendwie Mut gemacht, weil es mich wieder erinnert hat, dass Jesus die Lage kennt und daran erinnert, dass es erst schlimmer wird, bevor es aber auch dann wieder besser wird, bevor er wiederkommt. Und bevor er wiederkommt, wird es nochmal richtig deutlich, wie böse die Menschen sind. Aber Jesus kommt wieder und dieser Tag rückt immer näher. Und das hat mir Mut gemacht. Ja, ich weiß nicht, was es in euch auslöst, wenn ihr das so hört. Jesus kommt wieder. Auf der einen Seite ist es ja eine ziemlich ermutigende Nachricht, aber auf der anderen Seite kann es vielleicht auch ein bisschen Unbehagen auslösen. Jetzt schon oder wann? Oder eigentlich wäre ich noch gerne länger hier auf der Erde? Oder bin ich überhaupt vorbereitet? Was möchte er überhaupt wiederfinden, wenn er wiederkommt? Passt es so, wie mein Leben jetzt ist? Stimmt das alles? Und um diese Frage wird es ein Stück weit in der Predigt gehen. Also, was ist Jesus wichtig, wenn er wiederkommt? Wie sollten wir sein? Ja, wenn man so mal im Kopf nachdenkt, okay, was sagt die Bibel zu dieser Frage, wie wir leben sollten, dann fallen einem ja schnell gängige Dinge ein. Also ob es jetzt zum Beispiel die 10 Gebote sind oder vielleicht fallen einem der ein oder andere Psalm oder aus den Sprüchen was ein. Dann natürlich das Leben von Jesus in den Evangelien, seine Predigten, die Bergpredigt zum Beispiel, auch die Briefe im Neuen Testament, also da gibt es eigentlich ganz viel, was einem schon so ein bisschen in den Kopf kommen kann. Was mir jetzt aber in dieser Aufzählung ein bisschen fehlt, sind die kleinen Propheten. Die gehen oft unter und ich bin früher auch oft nicht wirklich schlau draus geworden, weil ich vieles nicht einordnen konnte. Aber es ist doch wert, sich die mal genauer anzuschauen, weil da lernen wir Gott nochmal in einem anderen Licht kennen. Da erleben wir Gott hautnah, voller Emotionen, viele Drohungen und auch liebevolle Warnungen. Man sieht, was Gott anklagt, aber auch, was er lobt. Ja, man sieht sein Gericht und seine Gnade. Man sieht einen Gott, der aufschreit, der sein Volk wachrütteln will, dass sie wieder zu ihm umkehren. Und das gefällt mir so daran. Und daran sieht man, wie Gott ist und was er sich wünscht. Deswegen lese ich auch später, zitiere ich auch noch was aus Amos. Und zwar die Menschen damals, die hatten ja auch schon die Ankündigung von Jesu kommen. Jetzt nicht das zweite Kommen, aber das erste Kommen von Jesus. Und da haben wir zum Beispiel den Psalm 24, wo auch eben Jesus angekündigt wird. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir sein sollten, dann hilft es mal zu gucken, wie Israel war und was sie gemacht haben und wie sie abgeschnitten haben. Genau, jetzt erstmal zum Beispiel jetzt eine Ankündigung, wo es heißt in den Psalmen: Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und wenn ein Israelit jetzt zum Beispiel solche Verse hört, solche Ankündigungen, der König der Herrlichkeit wird kommen, dann können ihm auch viele Gedanken vielleicht durch den Kopf gegangen sein damals. Wann wird er kommen? Wohin kommt er? Was erwartet er? Und wenn wir sein Volk sind, dann wollen wir doch alles daran setzen, dass dieser König, der kommt, gefallen hat an uns. Ja, das Volk, das kann das volle Programm auffahren. Erstmal muss der Tempeldienst gut laufen, Gesetze müssen eingehalten werden, Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer. Dafür kann man schon mal die richtig dicken Mastkälber auch nehmen. Nur das Beste für den König. Die Abgabe des Zehnten ganz genau einhalten. Auf jeden Fall auch alle israelitischen Feste feiern. Zu den Festen nimmt man natürlich die besten Festtagslieder, professionelle Musiker, die alles perfekt spielen, die jede Note treffen. Also das wird Gott auf jeden Fall gefallen. Vielleicht haben die Israeliten so gedacht, kann ich mir auch gut vorstellen. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen überspitzt sein könnte, geht es uns doch heute vielleicht manchmal ein bisschen ähnlich. Auch wir als bibeltreue Gemeinde wollen diesem Gott gefallen, der wiederkommt. Wir wollen dem König gefallen. Wir wollen alles gut und richtig machen und nach bestem Wissen und Gewissen diese Gemeinde auch nach biblischem Maßstab gestalten. Ja, wir spenden regelmäßig etwas, haben super Musikteams, die sich richtig reinhängen, gute Prediger, schöne Räumlichkeiten, Kindergottesdienstmitarbeitern, Büchertisch, Jugend, Jungscha sind anerkannt in der Stadt, haben evangelistische Aktionen. Also bei uns läuft es doch richtig. Und dann wird mich interessieren, was Gott zu allem sagt. Wir wollen mal schauen, was Gott zu Israel gesagt hat, was er zu ihren Gottesdiensten und zu ihren Festen gesagt hat, was er zu ihren Opfern gesagt hat, zu ihrer Frömmigkeit, zu ihrer Religiosität. Ich will mal was aus Amos lesen. Amos Kapitel 5, die Verse 31. Und da sagt Gott ziemlich harte Worte. Da kommt jetzt: Ich hasse, ich verachte eure Feste. Ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn mir auch euer Brandopfer und eure Speisopfer darbringt, so habe ich doch keinen Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht erst an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, okay, was ist da jetzt passiert? Die haben doch genau das gemacht, was Gott wollte. Naja, dafür muss man sich anschauen, was sonst noch so in ihrem Leben los war. Amos war 150 Jahre nach der Reichsteilung. In Bethel war ein riesiger Götzentempel. Das Nordreich hatte zwar einen wirtschaftlichen richtigen Aufschwung, aber warum? Weil sie die Armen bedrängt haben, weil sie die Armen ausgebeutet und unterdrückt haben, in Schuldsklaverei verkauft, ihnen keinen Rechtsbeistand gewährt haben. Sie waren sexuell ausschweifend und das ganze Buch von Amos ist auch voll mit Versen wie denen hier, wo Gott nochmal die Lage klar anspricht. Da heißt es, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich das Gericht nicht abwenden, weil sie den Gerechten um Geld verkauften und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Elenden vom Weg stoßen, weil Vater und Sohn zur selben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Also wir sehen, Israel war eigentlich total daneben. Sie hatten hohe soziale Ungerechtigkeit, viel Sünde in ihrem Leben und ihre Gottesdienste waren völlig heuchlerisch. Sie haben äußerliche Frömmigkeit gehabt, aber was ganz anderes gelebt. Gott ist ja kein Gott der Äußerlichkeiten. Wenn er nur an Äußerlichkeit interessiert wäre, dann wäre das super gewesen. Aber Gott will noch viel mehr. Zum Beispiel in 1. Samuel 15 heißt es, hat denn der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfer, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer und aufmerken besser als das Fett der Widder. Also Gott geht es um so viel mehr. So viel mehr als perfekt durchgeplante Gottesdienste und super Ablauf und äußerliche Frömmigkeit. Ja, in der Bibel wird schnell deutlich, Israel versagte auf ganzer Linie. Also wie sollte dieses abgrundtief verdorbene Volk dem König der Herrlichkeit entgegentreten? Und ich hoffe, ihr merkt, dass es ein riesiges Problem ist. Auf der einen Seite heißt es, macht hoch die Tore auf, der König der Herrlichkeit kommt. Und auf der anderen Seite liest man dann solche Verse. Ja, wenn Gott wirklich in dieser Herrlichkeit als erstes gekommen wäre, dann hätte Israel keine Chance gehabt. Aber auch wir hätten keine Chance gehabt. Und deswegen war es auch nötig, dass Jesus, bevor er als König kommt und Richter, er erstmal als Retter kommt. Gerade weil sie so hoffnungslos verloren waren. Ja, Israel musste dann nicht immer und immer wieder Tiere opfern, weil sich Jesus als das ultimative Opfer selbst hingegeben hat. Der riesige Berg an Schuld, den Israel aufgehäuft hat, der schreit nach Gerechtigkeit. Und Gott hat auch immer wieder gerichtet. Er hat auch immer wieder Kriege und Hungersnöte geschickt, um sie irgendwie auf den Weg wieder zurechtzubringen. Aber um mit Gott wirklich ins Reine zu kommen, war mehr nötig. Ja, dazu war es schon nötig, dass Jesus, der Schuldlose, für die Schuldigen stirbt, die Schuld auf sich nimmt. Ja, nicht nur für die Schuld von Israel, sondern auch für unsere. Und jetzt wollen wir den Bogen wieder zu uns schlagen. Jetzt geht es nicht mehr in erster Linie um Israel, sondern um uns. Und die Frage ist ja, wie stehen wir da? Wie schneiden wir ab vor diesem Gott? Denn so wie Israel die Ankündigung vom ersten Kommen hatte, haben wir die vom zweiten Kommen. Und diesmal kommt Jesus als in seiner Herrlichkeit, als König der Herrlichkeit. Ja, damals wie heute hasst Gott die soziale Ungerechtigkeit, Sünde und Heuchelei. Wir stehen auch genau an diesen Punkten irgendwo auch in Gefahr. Auch wenn sich durch die Globalisierung vielleicht manches in Billiglohnländer verschoben hat. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr die Ausbeutung direkt vor der Haustür haben. Ja, leider ist unser Luxus oft auf der Ausbeutung der Armen auch gewachsen. Ich meine, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Ich habe dafür keine Lösung. Aber ich denke, da kann jeder von uns mal seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und überlegen, wo wir dieses System fördern. Vielleicht ist es auch an der Zeit, einfach mal weniger und dafür fairer zu shoppen. Vielleicht greift man doch mal zu Secondhand-Kleidung oder sowas. Das wäre vielleicht schon ein Anfang. Ich weiß nicht, was da gute Lösungen sind. Aber nehmt das doch einfach mal mit, dass ihr mal in eurem Alltag mal das prüft, wie es mit der sozialen Gerechtigkeit aussieht. Und auch können wir genauso wie Israel hinweg über Jahre hinweg Sünden tolerieren, leichtfertig damit umgehen. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Machen doch viele, fällt doch keinem auf. Nur noch einmal, dann höre ich auf. Und solche Ausreden gibt es viele. Und wenn du dir mal Zeit nimmst, dein Leben zu prüfen, dann prüfe es auch auf den Hinblick der Sünden. Wo haben sich vielleicht Sünden in deinem Leben eingeschlichen, die du tolerierst? Wo müssen mal Entscheidungen getroffen werden oder wo muss man damit mal brechen? Und auch wir stehen in Gefahr, auf Äußerlichkeiten zu viel Wert zu legen. Zu sehr auf ein gutes Auftreten am Sonntag und zu wenig auf das Leben unter der Woche. Da muss sich jeder selber mal hinterfragen, wie viel doch nur Schein und wie viel Sein ist. Und gerade die Leute, die hier im Fokus sind, im Gottesdienst, die hier auf der Bühne irgendwas von vorne machen, stehen da besonders in Gefahr. Ist das hier eine Bühne zur Selbstdarstellung oder zum Lob Gottes? Ist die Musik hier mehr Konzert als Anbetung? Sind die Predigten eigenes Herumphilosophieren oder doch ein Reden Gottes durch die Bibel? Gebe ich mir hier vorne Mühe, um euch zu zeigen, wie toll doch der Michi predigen kann? Oder ist das mein Dienst für Gott? Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut dafür, dass wenn man hier vorne was macht, dass man sich dann auch Mühe gibt. Dass es da nicht einfach nur irgendwie hingeklatscht ist, sondern dass man sich da auch vorbereitet und dass man es gut macht. Aber mir geht es eben darum, dass die Einstellung wichtig ist. Dass man nicht hier vorne ein perfektes Programm abzieht, aber sobald man hinter die Kulissen blickt, ist da nur noch heiße Luft. Aber auch ganz persönlich, jeder von euch steht auch in Gefahr, zu viel Wert auf Äußerlichkeit zu legen. Ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der nur zum Gottesdienst kommt, um sein Gewissen zu beruhigen. Vielleicht kleiden sich manche extra schick, ausgefallen, aufreizend, nur um das eigene Selbstwertgefühl zu heben. Oder vielleicht versprichst du anderen schnell für sie zu beten und vergisst es dann und tust es doch nicht. Vielleicht sitzt du auch hier physisch im Gottesdienst, aber bist schon mit den Gedanken dabei, was es heute zu Mittag gibt oder welche Serie auf Netflix du anfangen willst. Und vielleicht hast du Dienstagabend auch keine Kraft mehr, zum Bibel- und Gebetsabend zu gehen, weil dein Workout vorher so anstrengend war. Ja, ich glaube, Gott will uns auch manchmal wie Israel wachrütteln. Und lasst so einen Krieg in der Ukraine nicht dahin führen, dass wir vor Angst gelähmt sind, sondern lasst diese Situation dazu führen, dass wir wachgerüttelt werden. Ja, dass wir aufwachen von unserer Bequemlichkeit, von dem Luxusüberfluss, von unserer Gebetslosigkeit. Ja, wir müssen aufwachen von dem ständigen Drang nach Ablenkung und Spaß. Mal einen Gang runterschalten von der Fast Fashion und endlich mal aufhören mit dem endlosen Scrollen von TikTok-Videos. Ja, unser Leben soll sich wieder auf Gott ausrichten. Wir sollen das Leben, was wir glauben. Ja, damit Gott nicht über uns auch die Worte aus Amos 5 sagen muss, wo es heißt, ich hasse die Festveranstaltungen, ich hasse eure Feste, den Lärm der Lieder kann ich nicht hören. Ich glaube, das will keiner von uns, dass Gott solche Worte auch über uns sprechen muss. Ja, es ist gut, sich da selber mal zu hinterfragen, wie jeder Einzelne von uns da so tickt, wie man selber persönlich tickt. Und ich bin auch froh, dass ich das für mich machen kann und soll, aber nicht für den anderen, für meinen Nächsten machen soll. Ich bin froh, dass ich nicht darüber die Urteilsmacht habe oder zu entscheiden muss, wann jetzt jemand nur was heuchelt und wann jemand was Echtes macht. Und ich glaube, da kommen wir schnell dahin, dass man so denkt, guck mal, der spielt doch nur was vor. Oder das hat sie jetzt bestimmt nur gesagt, um gut dazustehen. Oder guck mal, der betet wieder so lang, der will nur zeigen, wie heilig er doch ist. Also ich glaube, da kommt man schnell dazu, andere zu verurteilen. Deswegen lasst uns da eher mal auf sich selber schauen und nicht auf die anderen. Das Problem aber auch ist, dass wir es nie wirklich schaffen, angemessen Gott zu entsprechend zu leben. Dass wir Gottes Standard nicht halten können. Wir werden nie alle Sünde in unserem Leben auslöschen können. Und wir fördern doch unser Leben immer irgendwo soziale Ungerechtigkeit. Und wir werden immer, glaube ich, ein Stück etwas vorspielen, uns von der besten Seite zeigen wollen. Aber trotzdem dürfen wir nicht aufhören, daran zu arbeiten und es zu versuchen. Und jetzt kommt auch das Ermutigende an der Sache. Dort, wo wir scheitern, setzt Jesus an. Genauso wie das Volk Israel sind wir hoffnungslos verloren. Ja, wenn Jesus dem Volk begegnet wäre in seiner Herrlichkeit, würden sie untergehen. Und wenn er uns begegnet in seiner Herrlichkeit, dann haben wir auch keine Chance ohne seine Rettung. Und das ist das Schöne, dass Jesus als Christen uns angenommen hat, dass er uns vergeben hat. Und da, wo wir schwach sind, ist er stark, vergibt er uns, hilft uns. Ja, er bringt die Dinge vor Gott wieder in Ordnung. Er ermöglicht echte Vergebung und dann müssen wir auch nichts mehr vorspielen. Wir müssen nicht so tun, als ob alles am besten ist, uns zwangsweise von der besten Seite zeigen. Ich will hier in der Gemeinde nicht einen auf perfekt machen müssen und ich will auch, wenn ich ein geistliches Tief habe, das auch mal sagen können. Hier in der Gemeinde soll ein Raum sein, wenn jemand wirklich mit einem Problem zu kämpfen hat, dass er das auch sagen kann und angenommen wird und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und dass er nicht verurteilt wird. Ja, gerade weil Gott uns angenommen und uns vergeben hat, sollten wir es auch tun. Ich meine, das ist leichter gesagt als getan. Und auch die Angst, verurteilt zu werden, ist ja oft auch nicht unbegründet, leider. Und es ist ein weiter Weg dahin. Und Das ist auch nichts, was eine Person alleine verändern kann, sondern das ist etwas, was wir als ganze Gemeinde tun müssen. Aber um es als ganze Gemeinde zu tun, gehört doch jeder Einzelne dazu. Von daher spielt jeder Einzelne von euch eine Rolle. Es liegt an jedem von uns, ob wir hier eine Showkultur pflegen, in der alles immer schicker, perfekter, makelloser wird, oder ob wir hier einen Raum schaffen für echten Wachstum, wo man echt sein kann. Ja, es liegt an dir, ob Menschen für ihre Fehler hier verurteilt werden oder ob sie echte Hilfe erfahren. Ich habe die Predigt ja mit dem Krieg angefangen. Und dann kam die Ermutigung, dass Jesus wiederkommt. Dann war die Frage, okay, wie sollen wir sein, wenn Jesus wiederkommt? Da haben wir gesehen, wie Israel total schlecht abgeschnitten hatten, weil sie ihre Gottesdienste vorgeheuchelt haben und was anderes gelebt haben. Und nehmt das als Warnung für uns mit, dass wir unser Leben wirklich nach Gottes Maßstäben ausrichten und dass wir hier in der Gemeinde kein Theater spielen wollen. Abschließend will ich noch einen Vers aus Micha 6, Vers 8 lesen, der eigentlich die Predigt ziemlich gut zusammenfasst. Da heißt es: Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ja, das wünsche ich uns. Lass uns wirklich leben und echt sein, um nicht nur Lärm in Gottes Ohren zu produzieren. Amen.